Hallo du Liebe und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich so, so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist am Wild- und Freitag, wo jede Woche jetzt wieder eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und diese Podcast-Folge ist tatsächlich eine sehr, sehr besondere Podcast-Folge, denn ich war zu Gast in dem Online-Kongress Die freie Tochter und durfte dort ja interviewt werden von der wundervollen Germaid, und wir haben darüber gesprochen, was Weiblichkeit eigentlich ist, was Männlichkeit eigentlich ist, wie wir Weiblichkeit mehr in uns spüren können und vor allen Dingen darüber, was für eine Rolle die Gesellschaft und vor allen Dingen unsere Mutter in der Frage spielt, wie verbunden bin ich zu mir und wie weit spüre ich und lebe ich meine Weiblichkeit. Und ja, dieses Interview ist so, so schön geworden und ich darf es heute mit euch teilen und freue mich super doll, dass ich es mit euch teilen darf, und danke dir auch nochmal, Germaid, für dieses wunderschöne Gespräch. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt einfach an mit der Aufnahme. Und genau, die Tonqualität ist vor allen Dingen bei Germaid einfach von der Aufnahme her nicht so besonders gut, aber ich rede die meiste Zeit und meine Tonqualität ist auf jeden Fall viel besser. Okay, ja, viel Spaß, ihr Lieben.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen wieder zum Online-Kongress Die freie Tochter. Ich bin's wieder, eure Germaid Charlotte. Ja, ich freue mich riesig, mit einer jungen Frau hier im Interview zu sein, die eine total inspirierende Arbeit macht mit Frauen. Sie ist Women and Birth Coach und sie ist Gründerin von Golden Birth. Das heißt, sie begleitet Frauen während ihrer Schwangerschaft, bei Geburt und Mutterschaft. Und sie hat sogar einen ganzheitlichen Online-Geburtsvorbereitungskurs entwickelt. Sie ist selbst schon zweifache Mutter und sie widmet sich natürlich auch allen anderen Themen rund ums Thema Weiblichkeit, vor allen Dingen aber auch Tabuthemen, sowie Scham. Sie spricht über Sexualität und ihr ist wichtig Lebendigkeit und Freiheit. Sie gibt selbst Einzelsitzungen und Frauenkreise, auch Online-Frauenkreise, und sie bietet Retreats an und Jahrestrainings unter dem Titel Wild und Frei. Ja, Wild und Frei ist auch ihr Motto ihres Podcasts. Das ist nämlich auch der Titel ihres Podcasts und sie ist Bloggerin. Und ja, ein Zitat von ihr lautet: Schau zurück, um in Freiheit und Liebe nach vorne schauen zu können. Da bin ich mal gespannt, was sie uns heute so zu berichten hat. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Und zwar Pia Sophie Ashita Mortimer. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig alles ausgesprochen. Aber ich nenne dich mal Pia. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Wow, was für schöne Worte. Ja, das war mein Wirken in der Gesamtheit. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine unglaublich große Ehre. Ich bin super gespannt, wo wir heute gemeinsam in unserem Gespräch hier landen werden zu diesem unglaublich wichtigen und so tiefen Thema Mama-Tochter-Beziehung. Danke.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich finde es ja total, ich war ganz beeindruckt, als ich so dein Wirken online gesehen habe und auch deinen total coolen Podcast. Also Wild und Frei, das kann ich nur sagen, das kommt richtig rüber, auch in dem, wie du sprichst und wie du da einfach wirkst. Kann ich mir jeder sehr empfehlen.
Danke.
Du bist ja auch noch total jung, aber selber schon zweifache Mutter. Ne? Mhm. Erzähl mal, also du hast zwei Kinder, auch eine Tochter und einen Sohn, wenn ich das richtig sehe. Wie alt sind die? Wie alt bist du?
Ich bin 26. Meine Tochter ist 4, mein Sohn ist 2. Das heißt, ich habe Anfang 20 nach meinem Abitur meine große Tochter bekommen. Ein absolutes Wunschkind. Seitdem ich denken kann, habe ich mir immer Kinder gewünscht und hatte immer das Gefühl, so dass es, wenn ich keine Kinder bekommen könnte in diesem Leben, wäre ich, glaube ich, zutiefst unglücklich. Das heißt, meine Kinder sind bis heute mein absolutes Glück und mein absoluter Fokus tatsächlich auch. Also meine absolute Priorität Nummer 1, auch wenn ich super viel arbeite. Aber genau, das eben einfach immer nur so, dass sie einfach auch ganz klar im Fokus sind und meine absolute Nummer eins, alle beide.
Ja, das ist total schön, das auch so als Frau wirklich zu sagen. Ja, ganz oft haben wir das ja so, Selbstverwirklichung und mach dein eigenes Ding. Und das geht natürlich auch als Mutter, ja, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ja, schön. Also ich würde gerne mal am Anfang auch auf dein Zitat eingehen, was schau zurück, um in Freiheit und Liebe nach vorne schauen zu können. Was genau meinst du denn damit und wohin sollen wir schauen? Und wohin schauen wir dann nach vorne?
aus meiner eigenen Erfahrung hat sich mein Weg natürlich gebildet, hat sich auch der Weg in meine Arbeit gebildet. Und ich habe immer dieses Bild von, wir haben diesen inneren Kern, der so unfassbar reich ist, der eine so tiefe Intuition hat, der eine so unglaublich weibliche, tiefe Weisheit in sich trägt. Und mit diesem Kern kommen wir auf diese Welt. Und wir wissen, was unsere Bedürfnisse sind. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Und dann passiert etwas, Erziehung zum Beispiel, wo wir Gefühle sammeln, wo wir Erfahrungen machen, wo sich Glaubenssätze um diesen Kern herumlegen. So ist immer mein inneres Bild. Und das, was bei mir damals passiert ist und das, wohin ich Frauen jetzt eben begleite oder was ich auch gerade in meinem Halbjahreskurs Wild und Frei erlebe, ist, dass wir durch diese Schichten aus Erziehung so viele Erlebnisse, meistens auch schmerzhafte Erlebnisse, die wir in der Kindheit und Jugend machen, wir uns von diesem Kern entfernen und wir uns damit von dieser Intuition und von unserer Weisheit und von dieser tiefen, klaren, so wohlwollenden Stimme unserer Intuition entfernen und auf einmal total draußen stehen und im Außen unsere Fragen oder unsere Antworten suchen. Wir haben irgendwelche Fragen und versuchen, diese Antworten von jemandem abhängig zu machen, um eine vermeintliche Sicherheit zu haben, zum Beispiel. Und das, was ich meine, wenn ich sage, schau zurück, ist, dass wir es schaffen können, in diese tiefe Weisheit und in diese tiefe Intuition wiederzukommen, wenn wir uns von der anderen Seite sozusagen durch all die Schichten wieder hindurcharbeiten. Das heißt, uns zu fragen, welche Glaubenssätze habe ich in mir? Was glaube ich eigentlich von mir über mich? Welche Glaubenssätze habe ich übers Leben? Also über mich habe ich vielleicht den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Egal was ich mache, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht wertvoll. Oder ich muss hart arbeiten, um geliebt zu werden. Oder ja, Glaubenssätze über das Leben. Ja, zum Beispiel nur mit harter Arbeit bin ich erfolgreich oder bin ich überhaupt wertvoll. Und ja, all diese Schichten wieder durchzugehen aus Glaubenssätzen, aus Prägungen, aus all den Erlebnissen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, die vielleicht in dem Moment, wo wir sie gemacht haben, nicht den Raum bekommen haben, den wir gebraucht hätten, damit das gut verarbeitet wird. Wir vielleicht keine Eltern hatten, die Raum für unsere Emotionen geschaffen haben, die vielleicht unsere eigene Wut abgelehnt haben, und wir daraus gelernt haben, okay, ich sollte lieber nicht wütend sein, weil Mama dann traurig ist oder weil ich dann bestraft werde, weil ich dann beschämt werde, was auch immer. So können wir es eben schaffen, diese Schichten von außen nach innen sozusagen aufzuarbeiten, zu integrieren, so viel innerlich aufzulösen, um wieder zu diesem innersten Kern zu kommen. Und in diesem innersten Kern sind wir alle so individuell und niemand ist gleich. Und das ist ja das, wo ich häufig das Gefühl habe, dass so viel Druck im Außen in der Welt herrscht, dass wir alle möglichst gleich sein sollten. Wir Frauen sind sowieso nie gleich, weil wir zyklische Wesen sind und von Tag zu Tag total unterschiedlich sein können. Und in diesem Kern, in unserer Intuition, ist aber unsere innere Stimme nicht zu verwechseln mit den Glaubenssätzen, die ja auch als innere Stimme auftauchen kann und sagen kann, du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Das ist nicht gemeint mit Intuition, dieses Herablassende, Niedermachende, sondern unsere Intuition ist immer eine unglaublich weiche, super liebevolle Stimme, die uns unseren ureigenen Weg in unsere Selbstbestimmung, in unsere Kraft, ja, unseren ureigenen Weg in diesem Leben zeigt. Das meine ich damit.
Toll gesagt. Super. Dankeschön. Ja, und du hast es ja schon angesprochen, die eigene Mutter ist da ganz wichtig drauf zu schauen. Natürlich auch die Eltern im Allgemeinen, aber wir sprechen ja hier über uns Frauen und die Mutter ist ja nun mal die erste Frau, die uns so begegnet. Normalerweise ja eigentlich auch schon im Bauch. Und du beschäftigst dich ja auch mit Sexualität, weiblicher Sexualität. Was kannst du denn sagen, warum ist es da so wichtig zu gucken, ja Mensch, wie geht denn meine Mutter mit Sexualität um und was kann das vielleicht unter Umständen mir über meine eigene sagen?
Ja, auch im Thema Sexualität ist, so wie du sagst, die Mutter die erste Bezugsperson. Und wie in allen anderen Themen lernen wir auch bewusst oder unbewusst, verbal oder nonverbal von unserer Mutter, wie Sexualität, also wir spüren ganz fein als Kinder, wie die eigene Mutter zu ihrem Körper steht. Wie die eigene Mutter zum Thema Scham steht oder zur eigenen Freiheit steht. Auch das Thema Bedürfnisse und Grenzen spielt in dem Thema Sexualität eine riesige Rolle, finde ich. Und auch wenn wir natürlich als Kinder sehr wahrscheinlich nicht mit im Schlafzimmer waren, während unsere Eltern Sexualität gelebt haben, haben wir, glaube ich, doch als Kinder von unserer Mutter als erste Bezugsperson ein unglaublich großes Vorbild bekommen, was Frau sein bedeutet, was Freiheit bedeutet, was Einschränkung bedeutet, was seine Meinung sagen bedeutet. Also natürlich, ne, nicht nur auf das Thema Sexualität bezogen, natürlich auf alles, weil sie einfach das absolute Vorbild ist und unsere Göttin als Kind. So. Und das hat sich einfach super tief in uns gespeichert. Und ich spreche da vor allen Dingen von einer sehr unbewussten Ebene, also nicht von der Ebene, auf der wir hier gerade sprechen, sondern das, was sich an Glaubenssätzen und an Vorbildern und an inneren Bildern und an innerer Erlaubnis, etwas leben zu dürfen oder etwas nicht leben zu dürfen, was im Ursprung sehr viel mit der eigenen Mutter zu tun hat, ist auf dieser unterbewussten Ebene gespeichert, wo wir häufig nur dann hinkommen, wenn wir, also hinkommen und etwas auflösen können, wenn wir zurück auf diese unterbewusste Ebene gehen. Und das können wir am besten mit Meditation. Das ist meine eigene Erfahrung und das ist die Erfahrung oder das, was ich auch in meinen Kursen und in den Einzelcoachings weitergebe, diesen tiefen, unbewussten Zugang zu finden, weil diese unbewusste Ebene 95% unserer Handlungen und unserer Gefühle im Hier und Jetzt ausmachen. Nur 5% kommen psychologisch nachgewiesen aus unserem klaren Bewusstsein und 95% unserer Handlungen und Gefühle und Denkstrukturen und Verhaltensmustern kommen aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, wir sind oder handeln und fühlen uns größtenteils aus unserer Prägung heraus. Und ich finde das immer unfassbar wichtig, wirklich in diese Tiefe reinzugehen. Ich habe immer wieder das Gefühl, natürlich können wir uns einen Zettel an den Spiegel kleben, wo drauf steht, du bist schön. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für eine Zeit lang einen Effekt haben wird. Ich glaube jedoch, dass wir erst dann, ich meine, jetzt bin ich im Thema Selbstliebe, aber dass wir erst dann uns selber zum Beispiel lieben können und achten können für das, was wir wirklich wollen, auch im Thema Sexualität überhaupt erst herausfinden können, was ich eigentlich möchte. Nicht, was mir die Pornoindustrie erzählt hat, nicht, was ich denke, was dem Mann gefällt, nicht, was ich denke, wie oder was ich gelernt habe, was meine Freundinnen bei ihren Männern machen. Also es sind ja unglaublich viele, viele Vorbilder, die da in uns unterbewusst wirken. Und ich glaube, erst dann, wenn wir wirklich unseren eigenen Kern auf dieser tiefen Ebene finden und im Thema Selbstliebe uns zum Beispiel fragen, wo hat meine Selbstliebe aufgehört? Also an welcher Stelle in meinem Leben hat sich eine Überzeugung über mich manifestiert, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich einfach nur bin, dass ich, ja, dass meine Liebe oder ja, meine Selbstliebe davon abhängig ist, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich sage oder nicht sage oder wie ich handle oder nicht handle. Also ich bin da immer unglaublich überzeugt von, dass es super wichtig ist, wirklich auf diese tiefe Ebene zu gehen und sich nicht auf dem Tagesbewusstsein irgendwas zu sagen, weil ich glaube, dass das nur einen kurzzeitigen Effekt hat, wenn man die Gründe dafür nicht rausfindet.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch bestätigen. Und wenn wir über Sexualität reden oder auch viele andere Themen, wo wir sagen, was macht mich einfach eigentlich aus als Frau? Würdest du auch sagen, dass das vielleicht gerade so ein weibliches Thema ist? Wenn ich nämlich an Sexualität denke der Frau, dann habe ich ganz oft diese Bilder, dass Frauen eben wirklich schauen, wie gefällt es dem Mann? Mhm. Wie sehen die Frauen im Porno aus oder auf den Werbeplakaten? Mhm. Und einerseits habe ich vielleicht, heißt es Schambereich und die ganze Gesellschaft sagt mir, ich soll mich schämen oder die Menstruation ist mit blauen Flüssigkeit im Tampon in der Werbung dargestellt, also so. Ne? Einerseits wird es irgendwie so verpackt und andererseits ist diese seltsame Freizügigkeit da, mit der ja auch Mädchen und wir als Frauen konfrontiert werden. Und ich kann mir vorstellen, gerade für Frauen ist es dann wirklich auch verwirrend, was bin ich eigentlich, was bin ich in meinem Körper, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich, sexuell oder auf andere Art und Weise. Würdest du sagen, dass das gerade bei Frauen mehr ein Thema ist vielleicht als bei Männern aufgrund dieser Dinge? Oder?
Also, ich arbeite tatsächlich sehr selten mit Männern oder eigentlich gar nicht nur mit Männern, wenn dann mit Paaren. Bin aber gleichzeitig überzeugt davon, dass Männer auch aus Pornos genauso viel lernen, abspeichern, sich genauso ein Bild, wie man als Mann sein muss, um Frau zu befriedigen, genauso fest verankert hat. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, auch Männer sind nicht wild und frei. Also nicht per se, sage ich mal, oder auch nicht per se wild und freier als Frauen. Ich glaube, es ist nur eine super andere Qualität. Das ist was, ja, es ist eine andere Energie. Ich meine, bei Männern hat man ja auch dieses, Männer dürfen eher keine Emotionen zeigen, sonst sind sie irgendwelche Weicheier, so. Was man als Frau irgendwie, ne, von Frauen kennt man das und die sind dann immer so emotional und oh mein Gott und sie kriegt bestimmt ihre Tage und so. Wo ganz andere Erlaubnisse transportiert wurden von der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass man das nicht so sagen kann. Ich habe dich auch nicht so verstanden, aber ich glaube, man kann da tatsächlich nicht sagen, wir armen Frauen, wir wurden ja so von außen so krass beeinflusst, dass wir einfach unseren inneren Kern nicht mehr hören konnten. Und die Männer, ja, die haben es ja leicht, weil die, ich glaube, so kann man das nicht sagen, sondern die haben es genauso schwer, nur anders schwer. Und sind, glaube ich, genauso eingeladen, wie wir als Frauen, uns unabhängig vom Außen zu machen, unabhängig von all den Stimmen, die uns sagen, wie wir sein sollten, all den Plakaten, all den Pornos und eben auch nach innen zu gucken, auch da in eine innere Ich-Findung zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich? Und das kann wirklich deutlich anders aussehen als das, wie wir denken, dass es irgendwie in der Welt funktioniert oder wie wir Anerkennung bekommen, weil ich glaube, das ist sozusagen unterm Strich bei Männern und Frauen dann gleich. Wir haben, glaube ich, beide in unserer Kindheit zutiefst in uns verankert, wie wir sein müssen, um geliebt zu werden. Ich habe eben schon das Thema Wut ausgesprochen. Wenn ich eine Mama oder einen Papa habe, der nicht in der Lage ist, und ich meine das sehr liebevoll, nicht in der Lage ist, meine Wut auszuhalten, vielleicht selbst als kleiner Junge oder kleines Mädchen nicht gelernt hat, mit seiner eigenen Wut umzugehen und das dementsprechend auch im Erwachsenenalter gar nicht kann und dann ein Kind vor sich hat, was seine Wut leben möchte, sind Mama und Papa manchmal ohne Werkzeug, wissen nicht, wie sie mir als Kind begegnen sollen, wenn ich meine Wut leben möchte. Wie es einen gehaltenen, guten Rahmen dafür gibt und haben vielleicht gelernt, dass Wut etwas sehr Negatives ist, dass Wut immer für Zerstörungen sorgt, dass Wut immer für Verletzungen sorgt, was nicht, meiner Meinung nach, überhaupt nicht so ist. Genau, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber ich glaube, wir haben einfach, also Männer und Frauen haben gleichermaßen gelernt, wie muss ich sein, um geliebt zu werden? Was darf ich leben und was darf ich nicht leben? Weil natürlich der allergrößte Wunsch von uns Menschen ist, dazuzugehören und geliebt zu werden. Und das ja auch aus einem sehr evolutionären Sinn heraus. Also wenn wir als Baby niemanden haben, der uns liebt, der uns umsorgt, der uns Wärme gibt, der uns Schutz gibt, der uns Nahrung gibt, dann sind wir ja einfach komplett verloren. Und so haben, glaube ich, diese Anpassungsmechanismen begonnen, womit sowohl Frauen als auch Männer konfrontiert sind und eben eingeladen sind, da nach innen zu gucken.
Ja, ganz genau. Ja. Gut, dass du das auch nochmal sagst. Ja, weil wir wollen uns ja Männer wie Frauen auf einer mitfühlenden Ebene treffen,
ja,
uns gegenseitig verstehen. Und wenn die eine Seite sich da noch nicht gefunden hat, wie kann das die andere Seite? Also wenn es eine Disbalance gibt, ist es immer auf beiden Seiten.
Ja,
ja. Und nochmal auf die Mutter zu sprechen, da wird auch deutlich, gerade als kleines Mädchen oder kleiner Junge, aber ist es ja total lebensnotwendig, dass wir in den ersten Jahren, dass es unserer Mama gut geht.
Mhm.
Also, dass sie eben nicht verzweifelt oder nicht weggeht, weil wenn sie weggeht, dann sterben wir einfach, weil wir dann auch nicht versorgt sind. Ne?
Ja.
Und deswegen kommt es wahrscheinlich auch zustande, dass wir schon... Wie früh fängt das schon an? Was würdest du sagen? Also, dass wir wirklich drauf achten, uns da vielleicht so ein bisschen, als tun wir das schon als Babys, dass wir uns da anpassen der Mutter gegenüber oder schauen, okay, ich schreie jetzt mal lieber doch nicht so viel oder sowas. Mhm. Also, passiert das, wie früh passiert das schon? Oder was würdest du sagen?
Also, ich würde ganz grundsätzlich dazu sagen, dass wir als Kinder schon in dem Mutterleib ein sehr sensibles, sehr bewusstes Wesen sind. Ich würde da nicht unbedingt sagen, dass da schon die Anpassungsmechanismen laufen. Also jetzt nicht unbedingt, ich strampel im Bauch weniger, damit meine Mutter nicht so viel Schmerz hat oder sowas. So weit würde ich nicht gehen, aber als Kind im Mutterleib haben wir ja so... meiner Meinung nach sowohl auf einer emotionalen Ebene bestenfalls eine Bindung oder eben auch schon keine Bindung, schon in der Schwangerschaft, was auch einen super großen Einfluss auf das komplette Leben haben kann. Und wir merken natürlich auch auf hormoneller Ebene, wie es unserer Mutter geht. Ist unsere Mutter in Angst? Kommt das über die Nabelschnur natürlich auch alles zu uns. So, also das finde ich irgendwie immer wichtig, gerade in solchen größeren Kongressen, das Bewusstsein an dieser Stelle nochmal kurz zu schulen, weil ich habe das Gefühl, in so vielen Köpfen ist noch kein Kind, ist ja nur ein Zellhaufen. Und ein Zellhaufen, ich glaube, das hat, ich weiß gerade gar nicht genau den Tag, aber es sind ein paar Tage. Ein paar Tage sind es de facto nach der Zeugung, also noch bevor die Mutter merkt, dass sie schwanger ist. Fünfte, sechste, siebte Woche ist das kein Zellhaufen mehr, sondern genau, wenn man sich Bilder anguckt, dann sieht man einfach auch schon die ersten Bildungen eines Menschen. Genau, und ich glaube, dass wir einfach in der Schwangerschaft schon sehr, sehr, sehr sensibel, sehr viel wahrnehmen, wie sich die Mutter fühlt und mit welchen Themen sie umgeht. Der Anpassungsprozess würde ich tatsächlich sagen, dass der schon auch als Baby beginnt. Weil wir ja gerade auch als Baby so tief angewiesen sind auf unsere Mutter. Und ich arbeite mit sehr vielen Frauen zusammen, gerade die vielleicht aus der ehemaligen DDR kommen, die mit 6 Wochen in die Kita gekommen sind, von 8 bis 18 Uhr. Und da lagen sehr viele Babys und da waren vielleicht 2 Frauen auf wahrscheinlich so 10 bis 20 Babys. Und es wurde im Stunden, also irgendwie, ich glaube, alle 3 Stunden war die Regel, wurde die Flasche gegeben, es wurde nicht gestillt. Und 2 Personen können niemals die Bedürfnisse von 20 Babys stillen. Und da haben wir definitiv schon so, also das erlebe ich einfach mit den Frauen so krass, wie wirklich schon diese Babyzeit eine unglaublich große Auswirkung auf unser komplettes Leben hat. Zum Beispiel auf den Punkt, darf ich meine Bedürfnisse äußern? Wenn ich gelernt habe als Baby, und natürlich, ja, ich tue das als Baby, ich lerne als Baby, wie auf mich reagiert wird, auf meine Bedürfnisse reagiert wird. Und wenn einfach nicht reagiert wird, dann lasse ich es auch irgendwann bleiben. Deswegen ist ja dieses alle Kinder können schlafen lernen, so unglaublich erfolgreich. Nicht, weil die Kinder sich gewöhnen oder weil es ihnen nach einer Zeit lang gut geht, damit alleine einzuschlafen, sondern weil sie lernen, dass eh niemand da ist. Dass es eh niemanden kratzt, ob du schreist oder nicht. Ob du ein Bedürfnis hast oder nicht. Oh, das ist ein, oh, das ist ein so...
Ich kann immer ganz anders, wenn ich das höre. Ja. Das ist echt...
Ja.
Ja. Ja. Das stimmt. Und das sagt ja auch total viel dann auch über unsere eigene Bindungsfähigkeit später im Nachhinein. Und
ja, so sehr.
Ich weiß nicht, ob man die Zusammenhänge ziehen kann, aber wenn ich mir diese Gesellschaft so anschaue, ich möchte es nicht pauschalisieren oder sowas, ne? Aber es gibt schon viel Bindungsangst. Und ich meine, ich will auch nicht propagieren, wie unsere Großmütter verheiratet zu werden oder vielleicht dann ewig mit einem Mann zusammen zu sein, den man vielleicht auch nicht liebt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon aufwendig, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen rumlaufen und ich nicht ausgeschlossen. Also ich hatte das auch, dass eben Bindungsangst besteht.
Ja. Absolut. Und es gibt ja richtige Mechanismen, also auch in der NS-Zeit, das, ne, das holt jetzt natürlich sehr weit aus, aber da hat man ja genau sowas, dass, dass die Kinder zum Beispiel sofort von den Müttern getrennt werden, dass da Bindung gekappt wurden, um emotional nicht, also oder weniger reifen zu können, um dann im Erwachsenenalter härter zu sein, emotional vielleicht also abgespaltener, abgetrennter von sich zu sein, weil wir natürlich in der Bindung im Kindesalter uns spüren und ein Gegenüber haben und ganz viel dazwischen passiert und ganz viel Empathie und ganz viel Liebe und ganz viel Wärme und Fürsorge fließen kann. Und das ist so ungefähr das Letzte, was man in der NS-Zeit an der Front gebrauchen konnte. So, also da gibt es richtig, ja, richtig Anwendungen aus dem Wissen heraus, was passiert, wenn keine Bindung da ist und dass das einfach eingesetzt wurde, um die Menschen wirklich kälter und von sich abgetrennter zu machen. Das ist, ja.
Ja, und wenn man das so betrachtet, dann kann man vielleicht auch ein bisschen persönlicher drauf schauen, wie unsere Mütter selbst zu uns waren oder unsere Großmütter, weil sie kommen ja daher oder ist ja auch egal, aus welchem Land wir kommen, das ist ja auch in anderen Ländern so viel geprägt mit Krieg und Gewalt, das ist, haben ja viele Länder erfahren und erfahren es noch. Ich möchte gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was wir vorhin eben schon angeschnitten haben, das Thema Körper und Scham auch gerade. Bei jungen Mädchen oder auch bei Frauen ist ein Thema, ja, wie kommt das überhaupt, dieses Gefühl der Scham, gerade für uns Frauen, dass wir junge Mädchen sich vor den Spiegel stellen und sagen, oder auch nicht pauschalisieren, aber ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und einfach immer irgendwas finden. Einfach immer irgendwo ist das kleine Fettröllchen zu viel oder also werden wir da schon als kleine Mädchen irgendwie mit Scham konfrontiert, dass wir sagen, wir müssen uns schämen für den Körper, also so unbewusst, wie, woher kommt das, wie wirkt das in den Mädchen?
Scham hat für mich sehr viel mit, tatsächlich wieder mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich glaube, Scham kommt immer dann auf, wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, unpassend zu sein, komisch zu sein. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Kurs gebucht. Zum Beispiel einen Kurs bei mir, wo es eben viel um innere Prozesse und Persönlichkeitsentwicklung und weibliche Kraft und auch Tabuthemen, sowas wie zum Beispiel Sexualität, Masturbation, Menstruation, wie auch immer geht. Und man steht schon auf und wahrscheinlich ist der erste Gedanke, okay, was ziehe ich an? Wie kann ich mich diesem Setting, was da ist, bestmöglich anpassen, um nicht rauszufallen? Weil das, glaube ich, eine sehr große Rolle spielt. In dem Moment, wo ich dann in diesem Setting bin und merke, Scheiße, ich hab hier Dinge an oder habe vielleicht etwas gesagt oder habe etwas nicht gesagt, was hier nicht in diese nonverbalen Regeln und Gesetzen, in diesen Circle sozusagen passen, sind wir beschämt, sind wir in der Scham und möchten am liebsten, wenn wir etwas Unpassendes sagen oder etwas Unpassendes fühlen oder uns eine Emotion überkommt, die wir selber für nicht angemessen halten, wie ein kleines Mäuschen unterm Teppich verschwinden und einfach am liebsten gar nicht mehr da sein oder einfach uns in Luft auflösen, aus dieser Scham heraus. Das heißt, für mich hat das Thema Scham sehr viel damit zu tun, eben wieder mit diesem, was habe ich gelernt, wie ich sein muss, um dazuzugehören, um richtig zu sein. Es gibt viele Klientinnen von mir, die sich super unwohl in ihrer Körperin fühlen, die das Gefühl haben, und so war es bei mir auch sehr, sehr lange Zeit, ich habe meine Körperin überhaupt nicht gespürt. Ich war überhaupt nicht zu Hause hier drin. Ich war irgendwie so maximal bis hier, so das vielleicht. Natürlich gab es die Ebene, wo ich mich verurteilt habe für meinen Körper, für mein Aussehen und immer das Gefühl hatte, ich bin nicht so toll wie die anderen, ich bin nicht so gut, ich passe nicht in dieses Bild rein. Und deswegen gibt es Grund dafür, dass ich mich runtermache, dass ich mich klein mache, dass ich hart an mir arbeite, dass ich mich maximal selbst optimiere, um, also in der Hoffnung, irgendwann dazuzugehören, irgendwann gut genug zu sein, irgendwann schlank genug zu sein oder, und das passiert nicht. Das passiert einfach so nicht. Das werden wir, und ich spreche aus einer langjährigen Magersuchtszeit. Das heißt, ich bin dem ganz lange hinterhergelaufen, diesen, wenn endlich noch 2 Kilo weniger, dann bin ich glücklich, dann bin ich liebenswert, dann bin ich ansehnlich überhaupt. Und das ist niemals eingetreten. Niemals war ich zufrieden mit dieser unfassbar selbstverurteilenden Stimme. Und da haben wir wieder diese super verurteilende, so strenge, so harte Stimme in uns, erzählt uns was aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, aus unserer Prägung, aus unseren Glaubenssätzen, aus unseren Gefühlen und hat aber nichts mit unserem wahren Kern zu tun. Jede Frau, die das, glaube ich, mal in mir, also bei mir im Kurs erlebt hat, was passiert, oder in anderen Kursen ja auch, die, von Frauen, die ähnlich arbeiten, was passiert, wenn wir in diesen Kontakt mit diesem tiefen Kern gehen, das ist eine andere Welt, das ist eine komplett andere Welt und es ist so viel Liebe und es ist so viel Ruhe dort und die Anerkennung für uns und die Anerkennung, dass egal was wir tun, egal was wir nicht tun, dass wir einfach nur, weil wir sind, komplett richtig sind und genauso richtig sind und dass es keine Millisekunde einen Grund dafür gibt, sich zu schämen. Überhaupt nicht. Für was sollten wir uns schämen? Also ja, dieses Gefühl wird, glaube ich, so richtig ja, richtig deutlich, wenn man eben in diesem Kontakt ist. Und ja, ich kann allen Frauen da draußen nur ans Herz legen, wirklich zurückzugucken und sich zu fragen, was habe ich für eine eigene Prägung? Wie war meine Kindheit? Auch das Thema, wurde ich oft beschämt? Also, ich habe sehr viele, also es ist ja immer die Frage, wie gehe ich als Eltern mit meiner eigenen Scham um? Also auch da das Thema, was hatte ich für Vorbilder? Aber auch, was ist passiert zum Beispiel, wenn ich Fehler gemacht habe? Wenn ich als Kind Fehler gemacht habe, erlebe ich das sehr häufig, dass Beschämung stattfindet statt Bestärkung. Dass gesagt wird, ja, bist auch dumm, habe ich dir ja gleich gesagt. Kannst du nicht das nächste Mal so und so? Das meine ich mit Beschämung. Was jetzt nicht im Sinne, also es ist auch eine Form der Bestrafung und eine Form des Liebesentzugs, aber nicht eine Bestrafung wie, du gehst jetzt irgendwie auf dein Zimmer und ich schließe die Tür zu, aber auch eine Form, wie wir lernen, also lernen, was habe ich in mir verankert, auch zum Thema Scheitern. Das hat auch super viel mit der eigenen Scham zu tun. Wenn ich etwas nicht schaffe, wie ist mit mir damals umgegangen und was hat sich da in mir verankert von dem, ob ich scheitern darf oder nicht, ob es schlimm ist, Fehler zu machen oder ob es ganz normal ist. Meine Tochter hat neulich, die hatte sich einen eigenen Saft gemacht und hatte das in einer Flasche und hat das immer so geschüttelt, damit der ganze Saft sich verteilt. Und dann ist es ihr natürlich, es kam, wie es kommen muss, es ist ihr runtergefallen und alles ist kaputt gegangen. Und dann hat sie sofort gesagt, oh Mama, das nächste Mal gebe ich dir einfach die Flasche. Und es hat mir so wehgetan, weil so viele Eltern, glaube ich, und auch ich noch vor ein paar Jahren vielleicht gesagt hätte, ja, ich hätte es besser gemacht als du, ne? So nach dem Motto. Und ich ihr 1000 Situationen in Wahrheit nennen konnte, wo mir Dinge runtergefallen sind. Und das ist, dass ich keinesfalls besser darin bin, sondern dass es einfach menschlich ist, dass das sein darf, dass das passiert, dass das ganz normal ist. Und dass wir es einfach beim nächsten Mal nochmal versuchen. Und dass, auch wenn ich die Flasche gehabt hätte, sie mir genauso hätte runterfallen können. Oder dass das auch beim nächsten Mal mir passieren darf. Oder kann. Und dass das kein Weltuntergang ist. Dass es echt blöd ist und dass wir dann gemeinsam gucken, dass wir die Emotionen halten, weil das natürlich echt eine richtig, richtig doofe Situation ist und da ganz viel Wut und ganz viel Trauer und ganz viel da sein darf, natürlich. Aber genau, also da die Einladung echt an alle Frauen, sich bewusst zu machen, wie bin ich da in meiner eigenen Kindheit herangeführt worden, wie ist da mit mir umgegangen worden und was hat sich daraus vielleicht in mir auch ja, für eine Stimme entwickelt, die mich kontrolliert. Also diese Glaubenssätze sind wie so eine kontrollierende Stimme, die sicherstellen möchte, dass wir uns der Norm entsprechend verhalten oder ne, so verhalten, dass wir auch geliebt werden. Und so viel klärt sich schon durchs reine Bewusstsein. So viel. Nicht alles. Es ist dann nicht sofort aufgelöst von meinem Empfinden her, aber das ist so ein Riesenschritt, zu merken und es zuzulassen. Wie war meine Kindheit eigentlich? Was habe ich gelernt? Ja.
Ja, genau. Ja, also das wird so deutlich, wenn du sprichst, wie umfangreich, also ja. Unser gesamtes Leben ist so geprägt von diesen ersten Jahren. Und natürlich bei allen Eltern, aber ganz besonders eben auch von der ersten Frau. Und spannend auch mit deiner Tochter die Geschichte, dass deine Tochter das sagt, obwohl du ja eigentlich schon, sag ich mal, bewusst und mit dem Kind so umgehst, aber dann doch nochmal, und es kann ja sein, dass es eben auch durch dich wirkt, durch deine Mütter und Vormütter oder durch die Gesellschaft, und das sind ja alles auch Einflüsse, ja, also das ist ja hier auch kein Mutterbashing, dass man sagt, oh, die Mutter, die hat uns alle so böse geprägt, Nee, wir sind ja alle im gleichen Boot, ne?
Ja, absolut.
Ich meine, wenn du von der weiblichen Urkraft sprichst, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mir gesagt hat, ja Mensch, deine Schoßkraft und so, ne? Das ist so deine weibliche Urkraft. Also ich glaube, das wissen wir Frauen ja auch nicht, oder beziehungsweise so Muttergeneration oder Großmuttergeneration, haben wir den Kontakt dazu verloren. Was kannst du denn zum Thema weibliche Urkraft und Schoßpower sagen? Also ja, wo sitzt unsere Kraft als Frau und wie können wir sie aktivieren?
Ich hatte auch keine Mama, die gesagt hat, du bist weibliche Kraft pur. Bei mir in meiner weiblichen Linie ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Scham an dieser Stelle gewesen. Es gab nicht mal einen Namen für meinen Schoßraum, für meine Vagina, für meine Vulva. Also es gab einen Namen, aber das hieß Vorderposcher und Hinterposcher. Also mit Poscher ist Popo gemeint. Und ich hatte sozusagen einen vorderen Popo und einen hinteren Popo, wo sich schon in der Sprache so viel ausgedrückt hat von dem, wie der Zugang von meiner weiblichen Linie zu ihrem eigenen Schoßraum ist. Und für mich war dann, ich habe so, so tief in mir gemerkt, was diese Scham mit mir gemacht hat und wie taub ich an dieser Stelle werde. Und habe so viele Jahre, war ich so unbewusst mit meinem Schoß, habe auch da wieder, ne, beim Thema Sexualität meine Grenzen eigentlich übergangen, habe gemacht, was ich dachte, was gut ist, was ihm gefällt und so weiter. Die absolute Urkraft, unsere absolut tiefste Kraft ist in unserem Schoß, in unserer Gebärmutter, in unseren Eierstöcken, in unserem Muttermund, der Vagina und der Vulva. Absolut. Da ist meine Stimme verändert sich immer sofort, sobald ich darüber rede, meine Stimmlage. Das ist tatsächlich für mich so ein tiefes Brummen, so eine tiefe, tiefe Kraft, die so viel mit diesem Kern zu tun hat, mit dieser urweiblichen Weisheit, mit dieser tiefen Weisheit in uns, von der ich ganz zu Anfang gesprochen habe. Das sieht man allein schon, und auch da geht wieder eine Riesentür auf mit 1000 verschiedenen Schichten und Ebenen. Es sieht man allein schon daran, wie Männer es geschafft haben, das Matriarchat zum Patriarchat umzuwandeln. Also diese Frauenherrschaft zur Männerherrschaft, so wie wir sie heute leben. Wir leben ja in einer sehr patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Wie sie das geschafft haben, das umzuswitchen, weil das, was sie gemacht haben, ist, den weiblichen Schoßraum anzugreifen, ihm die Kraft zu nehmen. Durch Keuschheitsgürtel, das heißt durch die, Besitznahme des weiblichen Schoßraumes, also du hast nur mit mir Sex oder ich bestimme über deine Sexualität. Hexen, die damals früher verbrannt wurden, waren eigentlich weise Frauen, die einen sehr großen Kontakt zum Irdischen und zum Überirdischen hatten. So. Also ja, die Ehe ist letztendlich auch daraus hervorgegangen. Also auch da ist es eigentlich eine Kontrollform. Ich meine, ich bin selber verheiratet, aber ich lebe keine Kontrolle meines weiblichen Schoßraums. Aber auch das ist sozusagen im Urkern eine patriarchale Idee sozusagen, um die Frau zu besitzen, so wie wir das vielleicht auch noch von unseren Großmüttern kennen. So, dass da nicht auf Augenhöhe eine Beziehung stattgefunden hat, sondern die Frau sich immer dem Mann angepasst hat. Ja. Also daran, an diesem patriarchalen Erbe sozusagen, kann man sehr deutlich andersherum sehen, wo unsere wahre Kraft ist. Weil wir, wenn wir auch auf unsere weibliche Linie gucken, wahrscheinlich selber merken, ja, es haben sich unsere Großmütter, Urgroßmütter, vielleicht auch unsere Mütter noch sehr viel zurückgenommen, haben sehr viel mit sich machen lassen. Also haben diesen Zugang zu dieser Kraft, zu ihrem Standing, zu ihrem Rückgrat, zu diesem tiefen Beckenboden brummen, wo so ganz viel Klarheit auch ist, ganz viel Klarheit für den eigenen Weg und kein Kampf. Ich erlebe Feminismus heute so krass männlich, so kämpferisch, leider. Also ich finde es sehr viel, sehr großartig, was da passiert in dieser neuen Bewegung, aber so dieses Urweibliche ist etwas total Tiefes, total Klares, was unglaublich Reines, was Fließendes, was eben nicht kämpfen muss, was einfach durch die bloße Existenz ein Leuchten bekommt. Ich versuche das mal zu beschreiben, ja, ein Leuchten bekommt und wo es aber nicht darum geht,
die Messer zu wetzen und jetzt Gegenargumente gegen das Patriarchat zu finden, um zu sagen, dass alles nicht in Ordnung ist, so, und dass wir auch übrigens eine Meinung haben. So, ich verstehe das und ich fühle das und ja, aber da, dann bleibt irgendwie auch wieder diese tiefe Kraft unterernährt. So, dieses tiefe Weibliche bleibt so unterernährt. Und dass, wie wir uns unseren Schoßraum öffnen können und dieser weiblichen Kraft ist wirklich die Innenschau, also die Meditation. Ich habe jetzt schon ganz viel über Bewusstwerdung, Glaubenssätze und sowas gesagt, was für mich auch in diesem Thema ein großes Thema spielt, aber so dieses ganz praktische, körperliche ist da tatsächlich die Innenschau, die Kontaktaufnahme, ganz viel Atem fließen zu lassen. Ich habe ganz viele, witzigerweise ganz viele Yoga-Klientinnen, also ich glaube, man sagt Yoginis, also Frauen, die selber Yogalehrerin sind und sagen, ich mache seit 10, 15 Jahren Yoga und der Schoßraum ist noch nie darin vorgekommen. So, das ist so allgemein so ein unbewusster Teil unseres Körpers und so des Bewusstseins im Allgemeinen, so wie du meintest mit Tampon, da wird das Blut blau gezeigt, was ist, also, ja. Ne, so. Genau, und da die durch eine Meditation Kontakt aufnehmen mit unserem Schoß, mit unserem Becken, Gefühle aufkommen zu lassen, die dabei hochkommen. In unserem Schoß ist sehr, sehr viel gespeichert, sehr viel auch von unserer weiblichen Linie, zum Beispiel von Scham, auch von traumatischen Situationen, die speichern sich sehr, sehr häufig in unserem Schoß. Ist ja auch alles nachgewiesen, dass intrazellulär sozusagen all die Erinnerungen gespeichert sind, die wir im Leben gemacht haben. Und da habe ich immer das Gefühl, da speichert sich sehr viel in unserem Schoß und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem zuwenden und das auflösen, das aufkommen lassen, sortieren, transformieren.
Ja, danke. Also das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Mhm. Und wenn jetzt Frauen zuschauen und sich fragen, mein Schoß, wie soll ich das jetzt machen? Also ich kann das sehr gut verstehen, weil wir sind da alle nicht so erzogen worden, mit dem Bewusstsein. Ja. Und das ist auch keiner schuld oder sonst was. Also das ist einfach so. Und jetzt dürfen wir schauen, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ich kann nur sagen, also ich habe auch viel mich mit Gebärmutter Meditationen und Gebärmutter-Talk, Schoßraumarbeit beschäftigt und kann nur sagen, es ist nicht beschreibbar, was dann passiert, wenn eine Frau sich dem wirklich öffnet. Ich sage mal ganz gerne, es ist wie ein Gefühl des Verliebtseins. Wenn du noch nie verliebt warst, dann weißt du nicht, was das ist. Aber wenn du auf einmal Zugang als Frau zu deinem Schoß bekommst, dann weißt du auf einmal, ach, wow, was ist das denn auf einmal für eine Kraft, ja? Also deswegen kann ich an dieser Stelle nur die Frauen hinweisen, es ist nicht mit so einem Kopf jetzt zu verstehen, sondern vielleicht einfach mal annehmen, Mensch, ich habe da eine Kraft, deren Zugang ich vielleicht verloren habe oder noch nie eben bekommen habe, egal, aber es ist möglich, ja. Durch Meditation. Hast du so einen kleinen Praxistipp jetzt mal so für die Frauen, die davon inspiriert sind, wenn sie jetzt zu Hause sind? Mensch, was könnte ich denn jetzt mal als erstes machen, um irgendwie ihren Schussraum zu entdecken? Wenn sie Kontakt aufnehmen, vielleicht für eine erste kleine Übung oder so.
Ja, also ich glaube, das allererste ist, dass wir uns Raum nehmen dürfen, Zeit nehmen dürfen. Und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Die taucht nicht einfach so auf und es ist ja häufig, dass man denkt, so, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, gar keinen Kopf dafür, mich jetzt mal in Ruhe hinzusetzen. Also diese Zeit wird nicht vom Himmel kommen, sondern wir dürfen sie uns für uns nehmen und bestenfalls in einem ganz geschützten Setting, wo du weißt, du bist erstmal ganz in Ruhe für dich. Ich würde mich immer mit meinem Atem zuerst verbinden, also spüren, wie der Atem kommt und geht. Ich bin ja tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, sehr ganzheitlich unterwegs. Das heißt, ich verbinde mich immer erstmal einmal mit dem Körper, mit meinem Geist und mit meiner Seele und gucke, was ist gerade so alles in diesem Moment so da, was geht durch mich hindurch, was ist gerade einfach ja in diesem Moment gerade fühlbar. Ganz schön ist es auch, den Unterbauch auszustreichen, da auch mal darüber mal ein bisschen in Kontakt zu kommen. Das kann mit einem Öl sein, es kann ohne Öl sein oder mit einer Creme. Also auch den hinteren Rücken und so, das ganze Becken da einfach mal gut abzustreichen. Durch das Abstreichen kommt Wärme und kommt überhaupt Bewusstsein. Gerade dann, wenn jetzt jemand zuschaut und das Gefühl hat, so, boah, ich fühle eigentlich gar nichts. Ich kann mich da innerlich gar nicht so zuwenden. Auch Meditation liegt mir vielleicht nicht so. Würde ich immer raten, genau, durch Berührung und dann danach für einen kurzen Moment auch die Augen zu schließen und mal dann zu spüren, was fühle ich jetzt gerade eigentlich in meinem Schoß, in meinem Becken, weil es aktivierter ist, weil man dann teilweise einfach mehr oder besser hinspüren kann. Etwas anderes ist natürlich auch noch das Thema Zyklusbewusstsein, also da zu gucken, sich, ja, es gibt ganz viele tolle Bücher oder Blogs oder ja, ich erzähle auch auf Instagram immer mal wieder etwas über den Zyklus oder genau, habe neulich gerade wieder ein Newsletter darüber hinaus, also rausgeschickt, dass wir eben 4 unterschiedliche Zyklusphasen haben, in denen wir ja, wie ich sag immer, wie Winter, Frühling, Sommer und Herbst sind, von unseren Emotionen ganz unterschiedliche Themen kommen, wir uns ganz unterschiedlich fühlen, auch ein Riesenthema, aber genau, da auch nochmal vielleicht der Tipp, sich mit seinem eigenen Zyklus zu beschäftigen, überhaupt zu gucken, wann habe ich eigentlich welche Phase, wie fühle ich mich eigentlich, das über den Zyklus zu beobachten, wie viel Scham habe ich vielleicht auch noch in Bezug auf meine Menstruation, wo kommt auch die her, wie kann ich die auch lösen. Genau, das sind so die ersten.
Ja, danke für die Inspiration. Ja, wird auch so deutlich, wenn immer so begeistert eigentlich, wenn ich so mit Frauen darüber rede, wie viel wir Frauen noch zu erforschen haben. Mm, ja. Also ich meine, wir könnten natürlich sagen, das ist ein blöde Patriarchat und so, wir sind ja hier so doof behandelt worden. Ja. Oder wir sagen, boah geil, wir haben jetzt hier die Möglichkeit und können dann total viel entdecken. So,
es ist ja, genau das. Ja.
Also ich fühle da immer so eine riesen Freude auch in meinem Körper. Dass, und ich auch eine Riesenfreude, dass gerade durch diesen Kongress ich so viele Frauen eben wie dich kennenlerne, die so tolle Arbeit machen. Und an dieser Stelle danke ich dir da auf jeden Fall für, Pia, Dankeschön, dass du so viele Frauen inspirierst und mit deinem eigenen Weg auch zeigst, dass es möglich ist, sich zu versöhnen mit dem eigenen Körper, mit der Vergangenheit. Und, Dankeschön für dieses Interview.
Sehr, sehr gerne. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss.
So, so schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir dieses Interview angeschaut bzw. angehört hast. Lass mich wie immer super gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du kannst mir sehr, sehr gerne deine Gefühle und deine Gedanken dazu über Instagram schreiben an Pia_Mortimer oder du kannst auch gerne mal auf meiner Website vorbeigucken, pia-mortimer.de. Da findest du übrigens auch alle Informationen zu meinem Halbjahreskurs Wild und Frei. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, hat wahrscheinlich schon der nächste Kurs im November, Anfang November angefangen und der nächste Kurs startet im Januar. Jetzt gerade sind noch ein paar wenige Plätze frei. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn diese Podcast-Folge online geht. Schau dich super gerne um und vor allen Dingen schreib mir super gerne, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat und was sie mit dir gemacht hat. Ganz, 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 ganz herzliche Grüße von mir an dich und bis zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao.